ARD. Triggerwarnung. Jetzt geht es um sexuelle Gewalt.
Mitten im Winter. Später Abend. Es ist schon dunkel. Im Tessenow-Weg lauert ein Mann im Gebüsch. Er beobachtet sein nächstes Opfer. Eine Frau. Sie ist allein unterwegs. Vorsichtig schleicht er parallel zu ihr durch das Gehölz. Er hat nur ein Ziel. Sie zu vergewaltigen.
True Crime Hamburg für mich gekommen.
True Crime Hamburg hört.
Ja, für euch geht's zum Tessenow-Weg. Tessenow-Weg, eine Anruferin meldet, von einem Mann angegriffen worden zu sein. Verdacht auf Sexualdelikt. RTW ist ebenfalls raus. Dafür sind die Sonderrechte zugelassen unter Beachtung. 19:04 Uhr.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole und exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit von Polizeipräsident AD Ralf Martin Mayer.
Hallo.
Und Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt.
Moin, moin.
Ein Podcast vom NDR.
Ja, moin. Ich bin Marek Erhardt und mir gegenüber steht Ralf Martin Mayer.
Richtig, hallo. Heute erzählen wir euch einen unglaublichen, wie spannenden Fall aus meiner Zeit als Ermittler. Bei dem Fall wird auch die taktische Arbeit des mobilen Einsatzkommandos eine Rolle spielen. Also ein spannender Fall, den wir euch aus zwei Perspektiven erzählen.
Uns hört ihr natürlich immer zuerst, das wisst ihr schon, in der ARD Audiothek. Dort am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und natürlich gibt es uns dann auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir nehmen euch heute mit zurück in die späten 80er, als zwei Doppelmorde im Staatsforst Görde in Niedersachsen großes Aufsehen erregen und die Bevölkerung verunsichern. Innerhalb weniger Wochen werden dort nämlich zwei Paare getötet. Ein Paar kommt aus Hamburg-Bergedorf. Das Waldgebiet wird danach über lange, lange Zeit von Spaziergängern und Ausflüglern gemieden. Und wir erzählen euch heute einen Fall, der im Schatten dieser damals wirklich großen Story direkt in Hamburg spielt. Denn Anfang des Jahres 1989 kommt es auch hier im Hamburger Norden zu einer Verunsicherung infolge einer Serie von Vergewaltigungen.
Wir erzählen euch hier die Geschichte einer öffentlich weniger beachteten Verbrechensserie, aber eine Serie, die die Ermittler, wenn auch noch hinter den Kulissen, unter erheblichen Druck gesetzt hat. Druck, hier schnelle Erfolge zu präsentieren.
Die Polizei spricht hier von einer Drucksituation. Was ist das genau?
Also Marek, ich habe das in meiner Zeit immer wieder kennengelernt, ob selbst oder mittelbar. Diese Drucksituationen kommen in der Praxis immer wieder mal vor. Sie fordern von der Polizei einfach schnelle Lösungen, griffige Konzepte, um derartige Serien schnell beenden zu können. Es geht dann darum, das Vertrauen in der Bevölkerung in die polizeiliche Arbeit wiederherzustellen. Und letztlich geht es auch darum, das Sicherheitsgefühl positiv zu beeinflussen. In diesem Fall entscheidet man sich für den Einsatz eines Lockvogels. Wir erzählen euch, welche Chancen ein Lockvogel-Einsatz mit sich bringt, aber wir erzählen euch auch, welche Gefahren und Risiken dieser Einsatz in sich trägt.
Okay, also Ralf, wir begeben uns mal in den Tessenow-Weg. Diese Straße verläuft in einem seitlichen Bogen von der Hebebrandstraße in Richtung Sengelmannstraße. Um zur Sengelmannstraße zu gelangen, muss man ja einen einsamen Fußweg passieren, der auch eine Abkürzung zu zwei in der Nähe liegenden Schulen ist, der Hochschule für Musik und Theater und einer Berufsschule. Diesen einsamen Waldweg nutzen dann Studierende und Schülerinnen vollkommen zu Recht als Abkürzung, um die Sengelmannstraße zu überqueren und zum gleichnamigen U-Bahnhof zu gelangen. Ralf, wie sieht es denn hier 1989 genau aus?
Also im Jahr 89 ist der Bereich noch wenig bebaut und so führt dieser Weg, Wanderweg durch ein einsames Wäldchen. Rechts und links des Weges finden sich große Büsche, Gestrüpp, Bewuchs die bieten quasi einem bis dahin unbekannten Sexualtäter eine gute Möglichkeit, sich zu verstecken, dort sich nähernde Frauen heimlich zu beobachten und dann seine Taten zu begehen. Sexualdelikte führen häufig zu traumatischen Folgen für die Opfer. Teilweise treten Schuldgefühle auf und vielfach werden diese Taten eben erst verspätet angezeigt. Die Opfer vertrauen sich zunächst Personen an aus ihrem Umfeld, zu dem sie besonderes Vertrauen haben, die ihnen nahestehen. Und sie brauchen viel Unterstützung.
Ihr geht schon davon aus bei der Polizei, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich deutlich höher ist.
Keiner weiß genau, wie hoch eine Dunkelziffer bei den Sexualdelikten ist. Das kann von 1 zu 10 bis 1 zu 5 irgendwo dazwischen liegen. Aber auch in diesem Fall gehen wir davon aus, dass wir nicht von allen Taten sofort Kenntnis erlangt haben. Also die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, es gibt noch weitere nicht angezeigte Taten in diesem Bereich. Insofern gehen wir mit diesem Dunkelfeld in die weiteren Ermittlungen.
Es ist noch tiefer Winter. Der 1. Februar 1989, das ist ein Mittwoch gewesen, gegen 18 Uhr sind bereits viele Schülerinnen der Berufsschule und Studentinnen der Hochschule für Musik und Theater auf dem Nachhauseweg. Der Tessenow-Weg ist ja wenig belebt. Ab und zu kommen noch kleinere Gruppen von Studierenden und einzelnen Frauen den einsamen Weg entlang. Es ist inzwischen stockdunkel. Nur wenige Straßenlampen sorgen für eine spärliche Beleuchtung des Fußwegs. Und hier beginnt die Serie.
Nach meiner Erinnerung ist es jetzt etwa 18.15 Uhr, als eine 25-jährige Studentin von der Hochschule für Musik und Theater diesen spärlich beleuchteten Fußweg begeht. Sie geht durch das kleine Wäldchen, sie will abkürzen, sie will zum U-Bahnhof Sengelmannstraße. Was sie nicht ahnt, dass zu dieser Zeit ein Unbekannter am Rand des Weges in einem Gebüsch lauert und beobachtet, wie sich die junge Frau langsam nähert. Der Unbekannte hockt gebückt in seinem Versteck und er onaniert. Als das Opfer sein Versteck gerade eben passiert hat, folgt er der Frau und zwar immer noch in leicht geduckter Haltung mit schnellen, kurzen Schritten.
Ihr kennt es schon bei uns, hier eine Triggerwarnung für diejenigen, denen es jetzt vielleicht ein bisschen zu viel wird. Wir würden euch dann empfehlen, jetzt um circa eine Minute vorzuskippen.
Noch ist der Täter im Schutz des Gebüsches. Als die Geschädigte das Rascheln wahrnimmt, springt er aus dem Gebüsch auf den Weg und packt die Frau von hinten. Er schlingt seinen Arm um den Hals des Opfers und zieht die Frau runter zu Boden. Dann schleift er sie weg vom Weg durch das Grün, durch die Büsche auf einen Grünstreifen, der zwischen dem Weg und einer Bahnlinie verläuft. Dort ist er ungesehen. Die 25-Jährige wehrt sich, sie wehrt sich heftig. Der Täter umklammert die Frau von hinten und er fordert sie auf, Hose, Stiefel und Unterhose auszuziehen. Er versucht, der Frau die Kleidungsstücke vom Leib zu reißen. Plötzlich hält der Mann eine Plastiktüte in der Hand und will diese dem Opfer über den Kopf stülpen. Die Frau gerät jetzt in große Panik. Sie fürchtet um ihr Leben. Sie fürchtet, dass sie diese Tüte über den Kopf bekommt und dann nicht mehr wird atmen können. So ergreift sie voller Adrenalin diese Tüte und zerreißt sie. Jetzt zieht der Täter der Frau die Hose aus. Und diese Hose, die stülpt er dem Opfer dann über den Kopf. Dann vergewaltigt er die Frau. Anschließend lässt er sein Opfer zurück und flüchtet unerkannt.
In solchen Fällen übernimmt dann die Ermittlungen das Landeskriminalamt 42. Das ist eine spezielle Dienststelle für Sexualdelikte. Was passiert dann?
Die Ermittlerinnen und Ermittler sind spezialisiert auf die Bekämpfung von Sexualdelikten aller Art. Also Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Menschen. Dazu gehört die sexuelle Belästigung, zum Beispiel am Arbeitsplatz, oder die Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie oder eben auch Vergewaltigungen, mit der wir es hier im Fall zu tun haben.
Aber das ist ja schon ein schwieriger Start in die Ermittlung, denn viele Ansätze haben die Ermittler ja zu diesem Zeitpunkt nicht. Wie ist genau die Ausgangslage?
Ja, das kann man wohl sagen, Marek. Weder die Spurenlage noch die Einsicht der Geschädigten in die Lichtbildkartei bringt die Ermittler einen Schritt weiter, bringt sie auf die Spur des Täters. Der Unbekannte wird als recht groß beschrieben, etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter. Er hat eine schlanke Figur, heißt es. Kurzes blondes Haar und ist etwa Anfang 20. Mehr kann das Opfer nicht sagen. Die Polizei fahndet natürlich auch mit dieser Beschreibung einige Tage in der Tatortgegend, aber das Ganze bleibt ohne Ergebnis.
Jetzt haben wir jemanden da, der so viel Erfahrung hat wie du. Bei so einem Fall geht man dann davon aus schon, dass das eine Serie werden kann? Oder sagt man sich, es ist tragisch, was da passiert ist, aber wir schauen noch nicht so weit, dass es vielleicht in den nächsten Tagen wieder passieren könnte?
Also wir gehen eigentlich bei Sexualdelikten, die ja in aller Regel triebgesteuert sind, davon aus, es wird weitere Taten geben. Die einzige Frage ist, wird es sie an dem Ort geben oder an einem anderen Ort durch denselben Täter? Allerdings muss man sagen, hier ist der Ort schon besonders und deswegen besteht schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu dem Zeitpunkt, dass der Täter wiederkommt. Deswegen wird in aller Regel auch gefahndet. Deswegen wird auch eine Pressemeldung geschrieben, damit die Bevölkerung Bescheid weiß, es hat sich dort ein Sexualdelikt ereignet. Nur wie gesagt, es ist nicht in den nächsten Tagen zu nichts weiterem gekommen. Also versucht man durch die Ermittlungen weiterzukommen. Versucht eben dem Täter durch Ermittlungsschritte habhaft zu werden.
Okay, Ralf, wir blättern im Kalender 6 Wochen weiter. Es ist jetzt Dienstag, der 21. März 1989, kurz nach 19 Uhr, als es im Tessenow-Weg wieder passiert.
Wieder ist eine junge Frau bei Dunkelheit auf dem Fußweg unterwegs, als sie ein unbekannter Mann von großer Statur plötzlich aus dem Gebüsch anspringt. Er ergreift die Frau von hinten und umklammert sie. Der Täter zwingt die Frau mit Gewalt, sich zu entkleiden. Er zieht ihr die Hose aus und zieht ihr dann die Hose über deren Kopf, um selbst nicht erkannt zu werden. Dann kommt es zum sexuellen Missbrauch durch den Mann, der nach der Tat flüchtet und unerkannt entkommt.
Das LKA ist alarmiert. Eine zweite Tat an ja eigentlich nahezu derselben Stelle im Bereich Tessenow-Weg. Und es gibt tatsächlich viele Parallelen zum ersten Fall.
Ja, den Ermittlern ist jetzt klar, dass es hier mit den Aufklärungsmaßnahmen für den Fall alleine nicht getan ist. Sie brauchen zusätzliche Ansätze. Und gerade bei den Ermittlungen gibt es wenig, was sie schnell zu dem Täter führen wird. Wieder können Sekretspuren gesichert werden, die aber damals nicht zum Täter führen. Erneut führt auch die Einsichtnahme in die Kartei bekannter Sexualtäter nicht zum Erfolg. Auch die Suche nach weiteren Zeugen bringt die Ermittler nicht weiter.
Okay, wir haben zwei Taten. Jetzt werden spezielle operative Maßnahmen durch zivile Kräfte geplant. Welche Fragen stellen sich die Beamten in so einer Situation?
Naja, zum einen natürlich, ob der Täter zurückkommt, aber die Frage beantworten sie sich jetzt mit Ja oder hochwahrscheinlich. Vor allem aber, wann der Täter zurückkommt. Gibt es eine Regel, die sich aus diesen beiden Taten ergibt? Wird der Täter in 6 Wochen, das ist ja der Zeitraum zwischen den Taten, erneut zuschlagen? Dann muss sicher vor den 6 Wochen angesetzt werden mit operativen Maßnahmen. Aber wann jetzt genau? Schon nach 4 Wochen oder 3? Die Planungen der Ermittler laufen noch auf Hochtouren.
Es ist der 7. April 1989 gegen 16.30 Uhr, also deutlich früher. Und man darf nicht vergessen, es wird jetzt auch deutlich später dunkel. 2 Wochen nach der letzten Tat. Eine 36-jährige Frau geht auf dem Fußweg durch das kleine Waldstück. Auch sie nutzt die Abkürzung in Richtung des U-Bahnhofs Sengelmannstraße. Es ist heller Nachmittag und eigentlich spricht nichts dafür, dass der Täter jetzt wieder zuschlägt. Doch jetzt scheint er mit seinem bisherigen Vorgehen zu brechen.
Ja, erneut kauert der Unbekannte im Gebüsch. Er onaniert. Der Mann beobachtet die Frau, springt plötzlich aus dem Gebüsch heraus und packt sie von hinten. Der Täter versucht, die Frau zu umklammern. Auf einmal kommt der Mann ins Stolpern. Er fällt über das Opfer zu Boden. Die Geschädigte schreit aus Leibeskräften und ruft laut um Hilfe. Sie wehrt sich heftig. Der Täter bricht seine Tat ab und flüchtet. Das Opfer kommt hier also mit leichten Verletzungen und großem Schrecken davon.
Ralf, ist das normal, dass ein Täter, wenn er Serienstraftäter ist, mittlerweile dann auch irgendwann das Gefühl hat, er ist eigentlich immer sicher? Ich meine, wir reden über eine Tat am helllichten Tag. Er sitzt hinter einem Gebüsch, es ist ja noch nicht richtig grün, Anfang April. Also auch da kannst du erkannt und auch im Zweifelsfall erwischt werden. Ist es so, dass sie sich irgendwann so sicher fühlen, aber dass der Trieb so überwiegt, dass man dieses Risiko eingeht?
Darüber lässt sich tatsächlich spekulieren, denn er weicht hier von der zeitlichen Tatzeit so ab, dass es wirklich ein höheres Entdeckungsrisiko für ihn bedeutet, denn es ist hell, vorher war es dunkel bei den beiden Taten. Er kommt auch schon nach 14 Tagen wieder, damit konnte man so auch nicht rechnen. Also könnte hier tatsächlich der Trieb, ein Sexualdelikt zu begehen, eine große Rolle gespielt haben.
Jetzt passiert etwas, was für die Polizei immens wichtig ist. Die Frau gibt der Polizei Hinweise zum Täter und die Beschreibung deckt sich wieder mit denen, die vorherige Opfer bereits abgegeben haben.
Genauso ist es. Der Täter wird erneut als sehr groß beschrieben, mit ähnlicher, schlanker Statur und einem ähnlichen Aussehen, zumindest was die Frisur und die Haare angeht, wie in den ersten beiden Fällen. Also müssen die Ermittler wirklich nicht lange überlegen. Die Serie liegt hier ganz klar auf der Hand. Das heißt für sie, jetzt sind schnelle Maßnahmen notwendig. Jetzt ist der Druck besonders hoch. Niemand kann sagen, wie lange es bis zur nächsten Tat dauern wird. Ein zeitliches Muster ist nicht mehr wirklich erkennbar. Der Täter kann, so muss man sagen, jederzeit neu zuschlagen.
Jetzt möchte ich euch eine ganz große Empfehlung aussprechen. Ganz tolle Einblicke in die Arbeit der Hamburger Polizei gibt es nämlich jetzt auch in der Doku-Soap-Reihe Nachtstreife. Die erste Staffel wirklich weggesuchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. In den 9 Folgen begleitet ihr Einsatzkräfte der Hamburger Schutzpolizei, des Kriminaldauerdienstes und der Soko-Autoposer. Das sind die dafür sorgen, dass die schnellen Fahrzeuge von der Straße kommen, die eigentlich nicht so schnell fahren dürfen und nicht so klingen dürfen, wie sie eigentlich auf der Straße klingen, bei ihrer Arbeit. Mitten in der Nacht. Einen so nahen und tatsächlich auch authentischen Blick gibt es selten. Also wirklich tolle Bilder und spannende Fälle. K.O.-Tropfen auf der Reeperbahn, Einbrecher auf der Flucht, brennende Autos, rasende Autoposer und häusliche Gewalt. Die 9 Folgen findet ihr jetzt in der ARD-Mediathek. Sucht einfach nach Nachtstreife und schon findet ihr alle 9 und früheren Folgen. Enormer Handlungsdruck für die Polizei. Im Frühjahr 1989 werden innerhalb von 8 Wochen auf dem Waldweg nähe Tessenow-Weg 3 ähnlich gelagerte Sexualtaten begangen. Zwischen der ersten und der zweiten Tat vergingen 6 Wochen. Ein drittes Mal schlug der Täter bereits nach 2 Wochen zu. Die Tatzeiten lagen 2-mal am frühen Abend, als es bereits dunkel war. Und bei der dritten Tat hat man das Gefühl gehabt, dass der Täter sich deutlich sicherer fühlte. Diese Tat fand am hellen Nachmittag statt. Die 3 Geschädigten beschreiben einen etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter großen Mann mit ähnlichem Aussehen, der ja sie aus dem Gebüsch heraus angegriffen hatte. Ralf, 3 Taten auf ein und demselben Weg. Ich meine, da muss ja nun wirklich mal etwas passieren, um die Serie zu beenden. Das wird man natürlich der Bevölkerung sonst schwer erklären können.
Genau so ist es. Die Lage ist brenzlig. Es dürfte ziemlich sicher sein, dass es zu einer nächsten Tat kommt. Das bedeutet für die Ermittler allergrößten Druck. Die Öffentlichkeit erwartet jetzt einen schnellen Erfolg durch die Polizei. Dieser Wiederholungstäter, dieser Serientäter muss unbedingt gestoppt werden. Das Problem, der Zeitpunkt, ist nicht einschätzbar. Zunächst dauerte es 6 Wochen, jetzt nur noch 2 Wochen bis zur dritten Tat. Wann wird der Täter also erneut zuschlagen? Wird es wieder derselbe Ort sein oder weicht der Gesuchte jetzt von seinem Muster ab, um nicht allzu ausrechenbar zu sein? All das ist möglich. Was ist also zu tun? Wie sollen die Ermittler vorgehen? Dringender Handlungsbedarf ist das eine. Aber was tun, um die Serie zu stoppen?
Welche Möglichkeiten haben denn jetzt die Ermittler? Also was kann man operativ tun? Sollte man erneut die Gegend bestreifen und die Bevölkerung warnen? Vielleicht mit Hinweisschildern, durch die Zeitung, durchs Radio und so weiter und so weiter.
Das ist genau die Gretchenfrage. Wenn ich warne, dann habe ich vielleicht den Täter verdrängt und kann ihn weniger gut fassen, wenn er an irgendeinem unbekannten Ort zuschlägt. Deswegen müsste es eigentlich so sein, den Täter wieder an diesen Ort zu kriegen, sobald er jedenfalls von sich selbst aus diesen Ort auswählt. Hier haben wir allerdings die Chance, dass wir den Täter noch nicht verdrängt haben. Und insofern sagen wir ja, wir haben eine Pressemeldung rausgegeben. Und jetzt kommt es so, dass wir operative Maßnahmen treffen wollen. Denn die Ermittlungen kommen bei der Lösung dieses Falles weiterhin nur schleppend voran. Für ein Phantombild reicht es nicht und so können wir auch nicht fahnden öffentlich, jedenfalls nicht erfolgsversprechend. Die Beschreibungen sind noch zu dürftig. Die Sekretspuren helfen auch noch nicht weiter. Die DNA-Analytik ist zu dieser Zeit noch nicht so entwickelt. Sie steckt teilweise noch in den Anfängen. Und insofern brauchen wir einen Täter, um die Blutspur oder die Sekretspur, das Sperma, mit einer Probe des Täters direkt vergleichen zu können. Aber genau den haben wir eben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
Konkrete Frage zur Entwicklung der DNA-Analyse. Was hat sich da getan?
Also 1989 steckt es noch in den Anfängen. Es gab erste Labore, die dazu forschten, die auch einen Vergleich gemacht haben, aber man brauchte große Mengen an Sekret. Das Verfahren war noch nicht ausgereift. Es kam immer wieder zu Störungen. Es war sehr störanfällig. Und eine Datei, also wie die DNA-Analyse-Datei, die wir heute haben, in der man ein DNA-Muster, was man am Tatort, am Opfer sichergestellt hatte, einstellen konnte. Diese Datei wurde erst 1998 beim Bundeskriminalamt eingerichtet. Heute ist die DNA-Spur oder die DNA-Analyse das erfolgreichste kriminalistische Instrument zur Identifizierung von Tätern und auch zur Zuordnung von Tatspuren. Jede dritte bis vierte Spur, das muss man sich mal überlegen, die in die sogenannte DAT, also die Analysedatei, eingestellt wird, erzielt einen Treffer zu einem Täter. Und dazu kommt, dass man auch die Spur selber mit anderen Spuren abgleichen kann. Das heißt, selbst eine einliegende Tatspur kann nach Jahren einer weiteren Spur zugeordnet werden, sodass man sagen kann, wir haben zwar den Täter noch nicht, wir wissen aber bei der Tat in Hamburg und der nächsten Tat in Bremen, handelt es sich bei den beiden Spuren um ein und denselben Täter. Und das führt dazu, dass Serienzusammenhänge hergestellt werden können, auch bevor man weiß, wer der Täter ist. Also es ist immer wichtig, dass auch diese Spuren eingestellt werden in die Datei und wir später dann vielleicht immer noch einen Täter identifizieren können.
Die Möglichkeiten der Ermittler waren ja damals noch sehr, sehr begrenzt. Deswegen waren ja, glaube ich, auch Zeugenaussagen das, worauf ihr euch am meisten gestürzt habt, weil das war für euch ganz wichtig.
Richtig, Marek. Der Zeugenbeweis, dem kam damals die erste Bedeutung zu, eine große Bedeutung zu. In diesem Fall geht es in aller Regel erstmal darum zu sagen, wie wird der Unbekannte beschrieben, um dann die Zeugen zu einer Einsichtnahme in die Lichtbildkartei der Polizei zu bitten, wenn die Zeugen sich zutrauen, den Täter zu erkennen. Aber das war hier in diesem Fall leider nicht möglich. Häufig sind die Opfer von hinten attackiert worden und sie konnten den Täter nicht so sehen, dass sie ihn wirklich klar wiedererkennen würden. Häufig ergab sich eine Wiedererkennung zu 70% oder ähnlich. Das ist dann teilweise zu unsicher. Ja, aufgrund der Taten gab es eben auch keine Chance, dieses Phantombild zu erstellen, jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt. Und insofern war es an aussagekräftigen Beweismitteln zur damaligen Zeit ziemlich begrenzt. Ein Mittel allerdings, was damals eine große Rolle spielte, war das Mittel der Faserspuren. Da geht es um Mikrofasern. Die kommen zustande oder werden übertragen, wenn es zu einem Kontakt zwischen Täter und Opfer kommt. Die Kriminaltechnik hat dazu auch ein System entwickelt, das sogenannte Leitspurensystem. Das wird vor allen Dingen bei Kapitalverbrechen erfolgreich eingesetzt.
Leitspurensystem, was bedeutet das? Was ist eine Leitspur? Woher kommt der Begriff? Sind das dann diese kleinen Folien, mit denen man zum Beispiel die Fasern dann eben auch von Kleidung irgendwie abzieht, um diese dann eben auch zu archivieren und zu untersuchen?
Genau, es geht ja zunächst einmal darum, es muss ein Kontakt stattgefunden haben zwischen Täter und Opfer. Nehmen wir in unserem Fall das feste Umklammern der Opfer von hinten. Durch dieses Tatgeschehen werden Mikrofasern an den Kontaktstellen, also der Rücken des Opfers, übertragen. Und zwar vom Körperbereich, Brustbereich, Bauchbereich des Täters. Solche Faserspuren werden durch spezielle kriminaltechnische Verfahren gesichert. Bei den Spuren handelt es sich dann um winzige textile Fasern oder Kontaktspuren. Es wird ein flächiges Abkleben vorgenommen, das heißt, die Folien werden völlig sauber zunächst einmal abgezogen und dann auf die Opferkleidung aufgebracht, um dann wieder abgezogen zu werden, und daran hängen bleiben dann die Fasern, die dann auch vom Täter stammen. Diese neutrale Klebefolie wird dann wiederum aufgeklebt, sodass man quasi ein flächiges Bild hat vom Rücken des jeweiligen Opfers. Die Spurensicher tragen extra weiße Einweganzüge, die aus speziellem Kunststoff sind, damit sie selber keine Fasern abgeben. Später im Labor werden dann die Klebeflächen untersucht, die Fasern dort werden unter dem Mikroskop analysiert und dienen letztlich auch zur Rekonstruktion des Tatherganges. Man kann also sagen, der Täter hat das Opfer umklammert. Im Labor werden die Faserspuren dann auch chemisch analysiert, um Rückschlüsse auf die Art des Textils, die Herkunft und die Zusammensetzung zu ziehen. Das heißt also, neben der Rekonstruktion geht es darum, was ist das für eine Faser? Das kann ein sehr charakteristisches Bild sein. Da hat jemand ein altes Stück, ein Kleidungsstück zu Hause. Nehmen wir mal an, als Beispiel eine rote Faser, und die findet sich in diesem Bild wieder. Und wenn man später mal beim Täter durchsucht, kann man eben nach dieser charakteristischen Faser suchen, um dem Täter mit dieser Übereinstimmung dann die Tat nachzuweisen. Um den Namen nochmal, die Brücke zum Namen nochmal zu schlagen, Leitspurensystem. Die Leitspur ist eben die charakteristische Spur, die man jetzt am Opfer findet und die man später suchen würde bei einer Durchsuchung in der Täterwohnung.
Ich muss jetzt einmal ganz kurz etwas über meinen Job sagen als Schauspieler. Ihr seht ja die KTU, die kriminaltechnische Untersuchung, auch häufig in diesen weißen Schutzanzügen, wo hinten Polizei draufsteht. Dann tragen die manchmal auch oben noch so eine Haube und auch einen Mundschutz. Im wahren Leben tun sie das wirklich. Wenn das im Fernsehen mal nicht der Fall ist, dann spielt meistens dieser KTU-Beamte eine etwas wichtigere Rolle. Und der jeweilige Sender möchte auch, dass das Publikum diesen erkennt. Aber natürlich ist das falsch. Und natürlich sind diese KTU-Leute damit vertraut und auch vor allen Dingen bemüht, selber keine Spuren zu hinterlassen. Ich glaube, das müssen wir mal sagen.
Das ist genau richtig so.
Ralf, du hast jetzt uns das alles mal so erklärt. Was heißt denn das jetzt genau für unseren Fall?
Ja, also die gesicherten Faserspuren an der Opferkleidung bringen uns jetzt noch nicht weiter. Klar, es ist genau wie bei anderen Vergleichsspuren. Wir brauchen den Täter, wir brauchen die Täterkleidung. Dann können wir hier einen Beweis vortragen und können ja belastendes Material vom Täter finden, um das dann zu vergleichen. Wir haben aber weiter nur Indizien, nichts, was uns bereits zum Täter führt. Um das nächste Opfer zu verhindern, müssen die Ermittler also den Täter am besten auf frischer Tat fassen. Das wäre ein starker Beweis für seine Täterschaft. Ja, letztlich entschließen sich die Ermittler des LKA zu operativen Maßnahmen und dazu kontaktieren sie das mobile Einsatzkommando.
Die Ermittler entscheiden sich also zu operativen Maßnahmen im Bereich Tessinovik. Sie planen eine Observation zu Opsen im Bereich des Fußweges. Aufgrund der bisherigen drei Tatorte lässt sich der Observationsbereich entlang des Fußweges in dem kleinen Wäldchen ja, glaube ich, relativ gut eingrenzen.
Ja, der Weg von der Berufsschule oder der nebenliegenden Hochschule, also von den beiden Schulen, wird ja als Abkürzung genutzt. Das heißt, hier muss eine Überwachung stattfinden durch Polizeikräfte. Das heißt, die Observationskräfte müssen den gesamten Weg einsehen können. Ermittler und einige Mitglieder treffen sich da jetzt vor Ort, also gucken sich diesen Weg an, machen eine verdeckte Ortsbesichtigung. Das heißt, sie treffen sich in der Nähe und gehen dann über den Weg, um möglichst nicht erkannt zu werden. Und das MEC-Team, das eben den operativen Einsatz durchführen soll, will dem Täter eine Falle stellen. Der Einsatzführer des MEK sagt, ja, er sehe gute Chancen, hier einen Lockvogel einzusetzen.
Wow, das klingt jetzt richtig spannend. Also das MEK will einen Lockvogel einsetzen. Es muss natürlich eine Frau sein, die man dort entlang spazieren lässt, eine Polizeibeamtin, in der Hoffnung, dass der im Gebüsch lauernde Vergewaltiger zu einem weiteren Tatversuch verleitet wird.
Genau, es muss eine Frau sein, die auch den Opfern in etwa entspricht, also eine junge Frau. Dieser Lockvogel wird durch eine MEK-Beamtin zu stellen sein. Die wird in die Rolle eines potenziellen Opfers schlüpfen und wird sich quasi im Tatortbereich aufhalten. Letztlich auch, um vom Täter dann angesprungen zu werden. Was hoffentlich die Kräfte verhindern werden, ist dann der sexuelle Missbrauch oder eine weitergehende Tat. Dafür sind dann die Zugriffskräfte und in Kombination auch mit den Observanten da. Die MEC-Beamtin wird also zu der in Frage kommenden Tatzeit, also ab 16 Uhr wird man sicherlich hier beginnen müssen, in unterschiedlichen Abständen den Tatort zu Fuß entlang gehen müssen. Das MEC-Team hofft dann, dass der Täter aufmerksam wird auf diese Kollegin, ihr folgt und sie schließlich auch von hinten anfällt.
Das klingt wirklich super gefährlich. Also mal angenommen, der Täter springt wirklich aus dem Gebüsch. Wie sichert ihr denn so eine Kollegin ab, die den Lockvogel spielen soll? Ich nehme mal an, die ist nicht bewaffnet in diesem Augenblick.
Das ist richtig. Das wäre zu risikoreich. Wenn es zu einem Kampf mit dem Täter käme, mussten wir damit rechnen, dass er körperlich stärker ist, die Waffe der Kollegin abnimmt und dann hätte das Eskalationspotenzial. Also die Observations- und Zugriffskräfte müssen sich so positionieren, dass sie in der Lage sind, den gesamten Fußweg im Blick zu haben. Und andere Kräfte müssen in der Lage sein, sich dort, einzugraben, um von dort aus möglichst schnell rausspringen zu können und den Täter festnehmen zu können. Also Ziel muss es sein, den Angriff auf die Kollegin so schnell wie möglich unterbinden zu können. damit sie letztlich keinen Schaden nimmt. Und dabei ist es wichtig, verschiedene Observationspositionen zu haben. Einige können ruhig entfernt sein mit einem Hilfsmittel wie
Fernglas. Müssen wahrscheinlich sogar, weil ich meine, er wird wahrscheinlich auch seinen Tatort begehen, der Täter, und wird auch schauen, ob da irgendwas auffällig ist.
Genau, man muss, glaube ich, in weiten Abständen sich dort eingraben, damit er das auch Potenzial hat, um sich selber dort zu positionieren. Und wie gesagt, man kann ja auch von Weitem mit dem Fernglas zum Beispiel weite Strecken übersehen. Letztlich sind die Kräfte per Funk miteinander verbunden, sodass auch die Observanten Hinweise geben können, da kommt jetzt eine Person, die ist an der und der Stelle. Das heißt, wenn die sich als Team verstehen, dann kann auf diese Art und Weise der Zugriff gelingen.
Wie groß ist das konkrete Risiko für so eine Beamtin?
Ja, das ist die 1.000-Euro-Frage. Ohne Risiko geht's nicht. Es kommt am Ende auf die Situation an. Dass ein solcher Einsatz heikel ist und Risiken für die Beamten stehen, das kann man nicht wegdiskutieren.
Ralf, ganz kurz, würde sie eine Stichweste zum Beispiel tragen? Ich meine, er könnte ein Messer haben. Schützt die sich auch noch? Oder ist die, ich meine, als MEK-Beamtin bist du ja sowieso sehr gut durchtrainiert und hast ja auch alle Möglichkeiten, aber ihr habt ja auch Schutzwesten. Oder trägt die zu dick auf? Ich weiß, dass es aus meiner Zeit im Bild steht. Häufig hat das dann gerade im Sommer zu dick aufgetragen, dass man die dann auch gerne mal weggelassen hat. Schützt sie sich irgendwie?
Ich würde sagen, heute wird das so sein. Heute würde man eine Stichschutzweste tragen. Zur damaligen Zeit kann ich sagen, nein, ist die nicht getragen worden. Das hat sich auch im Laufe der Zeit erst entwickelt. Aber in der Tat ist das ein Risiko, wenn der Täter plötzlich mit einem Messer auf die Beamtin zugeht. Was sie kann, ist sicherlich, sich selbst zu verteidigen, jedenfalls über einen gewissen Zeitraum. Denn letztlich ist sie MEK-Beamtin, ist gut ausgebildet. Aber es sollte dann auch bald Hilfe kommen von den eingesetzten Kollegen.
Werden häufiger solche Lockvogeleinsätze durchgeführt? Weil das erleben wir ja als Bürger relativ selten. Das erkennen wir ja nicht. Das sollen wir auch nicht erkennen.
Also diese Art von Risikoeinsätzen kommt nicht so häufig vor. Der Klassiker sind Scheinkäufe, also beim Rauschgift. Da wird jemand losgeschickt, Rauschgift zu kaufen. Und sofort, kurz darauf, wird dann der Verkäufer festgenommen, geschnappt. Also diese Lockvogeleinsätze, wenn Raubtaten oder eben solche Sexualtaten passieren, verhindert werden sollen, die kommen wirklich sehr selten vor. Ich erinnere mich an einen nicht so gefährlichen Einsatz in den Boberger Dünen, als es zu exhibitionistischen Handlungen gekommen ist. Das war 2021. Da hat man verschiedene Kolleginnen der Bereitschaftspolizei dort eingesetzt. Sie haben sich quasi in Badekleidung mit ihrem Handtuch dort hingelegt. Es gab sehr viele Beschwerden von Menschen, die dort eben ihre Freizeit verbracht haben und baden wollten und sich sonnen wollten. Und diese Kolleginnen haben dann nach kurzer Zeit die Erfahrung gemacht, dass ein Mann aus dem Gebüsch gesprungen ist, splitternackt, und sich dann, vor ihnen hat er sich dann sexuell befriedigt. Der ist dann sofort festgenommen worden. Und ein Verfahren ist eingeleitet worden wegen exhibitionistischer Handlung.
Wobei man bei solchen Leuten oder bei solchen Tätern natürlich auch ganz häufig nicht weiß, ob sie nicht irgendwann auch eine Stufe höher gehen.
Das stimmt, aber vom Ansatz, Grundansatz her halte ich diese Taten für nicht so gefährlich wie diese Überfalltaten, von denen wir hier jetzt sprechen.
Also wir haben gelernt, Lockvögel kommen immer wieder zum Einsatz. Allerdings ist der Einsatz im Tessenow-Weg nicht mit den geschilderten Fällen vergleichbar. Hier haben wir nämlich einen gewaltbereiten Mann, einen Vergewaltiger, der schon besonders gefährlich zu sein scheint. Melden sich denn die Lockvögel dann freiwillig oder werden da bei euch Streichhölzer gezogen oder muss es der machen, der als nächstes befördert wird? Jetzt ganz im Ernst, wie läuft sowas?
Also, es gab damals beim MEK nicht viele Frauen. Insofern wurde entschieden, du musst in den Einsatz, Punkt. Du gehörst zu der Einsatzgruppe, die den Einsatz machen soll, also musst du den Lockvogel-Part besetzen. Also, dieses Risiko, das müssen die Polizistinnen im mobilen Einsatzkommando auf sich nehmen. Letztlich kann man sagen, nach uns kommt nichts mehr. Es gibt keine andere Einheit als das MEK, die genau für solche gefährlichen Einsätze da ist. Also gilt es, sich entsprechend vorzubereiten, attraktive Kleidung anzuziehen, damit man für den Täter interessant wird. Und letztlich geht es darum, das Team muss die konkrete Situation so gestalten, dass es eine gute Chance gibt, für die Einsatzkräfte schnell zuzugreifen. Und auf der anderen Seite natürlich das andere Risiko, man darf vorher nicht erkannt werden. Das heißt, die Observationskräfte müssen sich auch so verhalten oder so positionieren oder eingraben, dass sie nicht vorher schon vom Täter erkannt werden. Also mit Chance lässt sich der Angriff ein bisschen früher erkennen, wenn da eine Person im Umfeld gesichtet wird. Falls nicht, dann muss es eben zu der Situation kommen. Die Kollegin wird angegriffen, angefallen und die Kräfte müssen dann die Kollegin und den vermeintlichen Täter voneinander trennen.
Vielleicht einmal ganz kurz nur, eingraben heißt nicht im wahrsten Sinne des Wortes einzugraben. Also das könnte es auch bedeuten, aber eingraben heißt bei euch, sich so zu verstecken, dass man eben nicht gesehen wird. Auch da habt ihr diesen einen Begriff für euch geformt und eingraben ist dann, ja, die Leute, nicht, dass die Leute jetzt denken, ihr lauft da mit einer Schaufel rum und gräbt euch alle ein.
Das kann sogar mal im Einzelfall so sein, aber hier ist so viel Grün, hier ist so viel Gebüsch und kleine Bäume und Gestrüpp, dass ich sagen kann, da können sich die Kräfte auch so eingraben.
Wer die Polizei kennt und auch auf der Straße sieht, weiß ja, ihr seid ja auch immer mit Funk verbunden. Ist der Lockvogel, hat der Funk und hilft das nicht auch für eine möglichst schnelle Reaktion? Nun muss man eines ganz kurz auch nochmal erklären. Zu der Zeit, 89, gab es doch den sogenannten Analogfunk. Da waren die Funkgeräte deutlich, deutlich größer. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Diese großen grünen Dinger, womit man teilweise auch sich noch verteidigen konnte, weil die so groß waren. Heute gibt es den Digifunk, Digitalfunk, der ja vieles einfacher macht. Ganz kleine Funkgeräte, die man auch viel besser am Körper tragen kann, weil sie nicht so dick auftragen. Aber in dem Fall war sie per Funk verbunden?
Ja, das war sie. Der Lockvogel hatte eine Funkanbindung. Das ist auch wichtig für so einen Einsatz. Aber jeder Funkspruch des Lockvogels muss gut überlegt sein, denn er darf auch nicht bemerkt werden. Das heißt also, damals war es nicht so einfach. Man spricht da irgendwie in den Raum rein, wie das heute der Fall ist. Dann denkt man ja in der Regel, die Person hat ein Handy und telefoniert. Damals war das nicht so. Das heißt, der Täter sollte eben auch nichts mitbekommen davon. Das heißt, die Einsatztaktik darf nicht aufplatzen. Also muss man sagen, letztlich darf der Lockvogel nur, ja, wenn es unbedingt nötig ist, funken. Also im Falle eines blitzartigen Überfalls bleiben die Risiken für die eingesetzte Kollegin. Wir müssen immer mit Unvorhergesehenem rechnen. Ich denke, für die Kräfte ist das eine hohe Verantwortung für die Gesundheit und das Leben der Kollegin. Aber nochmal, MEK heißt eben auch, nach uns kommt nichts mehr.
Nach euch kommt nichts mehr?
Ja, es kommt keine Einheit mehr. Also es kommt wirklich keine spezielle Spezialeinheit, die noch spezieller ist. Das müssen wir dann eben auch machen.
Das ist jetzt auch allen bewusst.
Genau, das kann man sagen. Also die Leute, die beim MEK sind, also auch die Kollegin, die dort jetzt diesen weiblichen, diesen Lockvogelpart spielen, denen ist ganz klar bewusst, dass es da ein gewisses Risiko gibt.
Der Einsatz beginnt. Es ist der späte Nachmittag des 17. April 1989, ein Montag. Die letzte Tat liegt inzwischen 10 Tage zurück. Bühne frei für den Lockvogel und endlich diesen schrecklichen Vergewaltiger fassen.
Ja, es ist eine 27-jährige Kollegin des mobilen Einsatzkommandos, die sich jetzt gegen 16.30 Uhr dem Tatortbereich nähert. Konspirativ, das heißt, sie kommt zu Fuß über die Hebebrandstraße. Es kommt für sie jetzt darauf an, sich so normal wie möglich zu bewegen, wie alle Fußgänger. Also geht sie den Weg, als käme sie von der Hochschule für Musik und Theater und als sei sie auf dem schnellen, zügigen Weg zur U-Bahn. Schon seit über 30 Minuten hat eine operative Gruppe des mobilen Einsatzkommandos in der Nähe Position bezogen. Einige der MEC-Beamten beobachten die Szenerie, abgesetzt mit Ferngläsern. Sie können nicht den gesamten Fußweg einsehen. Ihr Sichtfeld wird allerdings ergänzt, und zwar von Kollegen, die sich längsseits des Weges, im Unterholz, im Dickicht, im Grün, dieses kleinen Wäldchens positioniert haben. Es ist kühl und so tragen die MEKler gefüttertes Bergsteigerzeug und regendichte Überzüge, mit denen sie über Stunden an dieser Position verharren können.
Bergsteigerzeug, warum das?
Ja, oder Campingsachen. Also jeder, der vielleicht mal wandern war in kalten Gegenden, der weiß, man braucht da gut gefüttertes Zeug und man braucht eine Kombination. Unten gefüttert, oben muss es Seglerkleidung oder regenfeste Kleidung sein, durch die auch nach Stunden nichts durchsickert. Ich will ja keine Werbung machen, aber es gibt da so einen skandinavischen Hersteller, an den kann ich mich erinnern. Den kann man leicht mit Hansestadt Hamburg verwechseln. Also von dem trug ich, als ich in einer ähnlichen Position war damals, warme Kleidung.
Also es wird ein langer Nachmittag für die Meckler in ihrer schweren Montur und dann lässt ein Mann die Gruppe aufmerksam werden, relativ schnell. Ist das schon unser Mann?
Ja, man denkt zuerst, da geht dieser Mann über den Fußweg und ja, wie das dann so ist, die Kräfte sind dann sehr, sehr aufmerksam. Alle schrecken hoch, die Muskeln spannen sich an, aber nach kurzer Zeit wird schon klar, die Größe passt nicht. Man geht dann in aller Regel mit dem Mann, man beobachtet den weiter, bis er aus dem Gefahrengebiet, nenne ich es mal, hinaus ist. Und das ist dann auch so. Also er ist dann raus und es ist dann klar, dass er nicht der Täter ist.
Wird jemand trotz alledem später dann noch irgendwo abgefangen, vielleicht von einer Streifenwagenbesatzung, um einmal die Personalien aufzunehmen? Ich meine, jetzt hast du einmal die Möglichkeit oder ist sowas nicht erlaubt?
Das kommt drauf an, aber wenn wir sagen würden, wir sind uns nicht sicher, wir wollen aber jetzt auch nicht aufplatzen oder aus unserem Versteck kommen, dann könnte man das über einen Streifenwagen machen. In dem Fall ist es aber nicht passiert, weil die Beschreibung passte einfach nicht auf den Gesuchten. Ja, jetzt erreicht die MEK-Kollegin die Hochschule. Sie geht jetzt als Lockvogel von dort auf dem einsamen Weg in Richtung Sengelmannstraße. Wieder ist alles angespannt, ist alles höchst aufmerksam und zum Sprung bereit. Die Kollegin geht zügig, als wären ihre Vorlesungen beendet. Sie hat ja Feierabend und will möglichst schnell zur Sengelmannstraße zur U-Bahn. Sie blickt straight geradeaus, kein Blick zur Seite, in das Grün des Wäldchens. Letztlich, sie vertraut den Kollegen, die ihren Weg absichern. Ihre Hände sind dennoch leicht angespannt. Sie weiß ja, dass der Täter sie von hinten anspringen wird und das ist sicherlich kein ganz einfaches Gefühl. Also eine gewisse Grundspannung im Körper hat sie und mit der geht sie weiter. Schließlich kommt sie an am Bahnhof Sengelmannstraße.
Doch nichts passiert.
Richtig. Der Lockvogel geht diesen Weg mit zeitlichem Abstand noch einige Male an diesem Nachmittag oder frühen Abend. Die Kräfte verfolgen jedes Mal gespannt das Geschehen, aber der Täter kommt an diesem Tag nicht mehr. So vergehen noch zwei weitere Einsatztage, ohne dass der Täter erscheint oder sich zu erkennen gibt.
Es ist der 20. April 1989, der vierte Einsatztag für die Gruppe des MEK steht bevor. Der Tag fängt nicht gut an, der Lockvogel ist nämlich erkrankt und muss kurzfristig ersetzt werden. Wo sucht ihr jetzt nach Ersatz? Wie macht man das?
Ja, kranker Lockvogel, nicht viele weibliche Kolleginnen beim MEK. Das gestaltet sich dann schon schwierig. Und Dienststellen anderer Art kommen nicht in Frage, weil die dort, ja, dem Risiko würde ich die nicht aussetzen wollen. Das MEK ist eben speziell ausgebildet und ist eben auch für solche Einsätze vorzusehen. Also keine Alternative. So kommt es dazu, dass eine ältere Kollegin, die inzwischen mehr im Büro arbeitet, alarmiert wird. Sie ist früher in den Feierabend gegangen und bereits auf dem Nachhauseweg. Sie hat allerdings Bereitschaft und so kann sie mit dem damaligen Pieper, den wir dort hatten, das war der Europieper, also das ist ein Pager, wer sich noch erinnert, ein bisschen Nostalgie, über den wurde man damals alarmiert. Der hat gesendet auf der UKW-Frequenz 87,3 bis 87,5, das ist also vor der Radiofrequenz.
Bei 87,6 ist ja NDR2.
Richtig, aber wie gesagt, diese Frequenz war für den Europieper da und mit dem ist die Kollegin ausgerüstet und sie wird angepiepst und dann geht man zum Telefon, mit Telefonzelle oder von wo auch immer man gerade das nächste Telefon erreicht und dann meldet man sich an der Dienststelle. Und dann erfährt man, die abendliche Veranstaltung ist quasi abgesagt, die muss ausfallen. Der Einsatz hat Vorrang. An der Dienststelle bleibt da nicht mehr viel Zeit. Es muss schnell gehen, die Einweisung geht schnell vonstatten. Dann wird ausgerüstet mit Funk, eine kurze Abstimmung mit dem Team. Und los geht's Richtung Tessenoweg.
Du hast mit dieser Kollegin für diese Folge auch noch einmal telefoniert. Und das war tatsächlich eine richtige Hauruck-Aktion.
Ja, so machen wir es ja häufig, dass wir mit den Zeitzeugen nochmal sprechen, hier auch. Die Kollegin erinnert sich noch gut. Sie wurde alarmiert, hatte eine Chorprobe am Abend, die ausfallen musste und sie wurde ziemlich schnell an den Tatort gefahren. Dort in der Nähe, also abseits des Tessenowegs, hat man sie abgesetzt mit einem Fahrzeug. Sie sagt, sie habe sich etwas gewundert und ehrlicherweise auch gezweifelt, ob sie die Richtige für diesen Einsatz ist. Denn ihr war klar, die bisherigen Opfer und auch die Kollegin, die im Einsatz war, waren deutlich jünger als sie. Sie war damals 40 Jahre und fühlte sich irgendwie nicht richtig für diesen Einsatz. Und bis heute, sagt sie, sieht sie sich da noch lang gehen. Sie hat also diese Szene noch im Kopf, wie sie den Angriff erwartet. Sie sagt aber auch, sie hat damals keine Sorgen, keine Befürchtungen gehabt, sondern sie hat sich absolut dem Vertrauen hingegeben zu den Kräften, die quasi am Weg lagen und die sie eben beschützen sollten und den Zugriff machen sollten.
Respekt, ich meine, dass man sich da noch so gut dran erinnern kann, zeigt ja aber auch, was für eine angespannte, besondere Erfahrung das für sie gewesen sein muss. Das erlebst du eben nicht jeden Tag.
Na, ich habe mal gelernt, dass du Situationen, die du mit großen Emotionen verbindest, und das ist sicherlich so ein Einsatz, selbst wenn du sagst, ich vertraue denen, dann bleibt diese Situation, ich kann jederzeit von hinten angegriffen werden, ich kann umklammert zu Boden gerissen werden und ich weiß ja auch nicht ganz genau, was passiert. Ich glaube, diese Situation mit den Emotionen, die vergisst du nicht. Die kommen immer wieder mal hervor und insofern finde ich es nachvollziehbar, dass sie sich heute auch noch dran erinnert. Ja, es ist jetzt 16.30 Uhr inzwischen. Die Beobachtungs- und Zugriffskräfte sind auf dem Posten. Der Lockvogel wird mit einem Fahrzeug in einiger Entfernung abgesetzt, ist nun allein in ziviler Kleidung und nähert sich zu Fuß dem Tatortbereich. Also keine Waffe nochmal aus Sicherheitsgründen. Und ja, nun geht sie langsam in die konkrete Einsatzsituation.
So biegt also diese Kollegin zu Fuß von der Hebebrandstraße, kommt in den Tessenow-Weg ein.
Richtig. Und noch bevor die Kollegin den relevanten Bereich dieses Fußweges, also dieses durch den Wald führenden einsamen Weges erreicht, fällt einem MEK-Beamten auf, dass sich im Wäldchen etwas im Gebüsch bewegt. Kann natürlich ein Tier sein, aber der Beamte erkennt schemenhaft oder meint schemenhaft, eine Person zu erkennen. Er informiert über Funk die anderen Kräfte, damit die in Obacht, in Hab-Acht-Stellung sind. Und er sagt sich, okay, diese Beobachtung würde passen, denn der Täter hat sich ja tatsächlich auch immer im Gebüsch versteckt. Die Person scheint zu knien, nahe der Bahnlinie, im hinteren Teil des Waldweges. Und sie scheint sich auch dort zu verstecken. Über Größe und Statur kann der Beamte noch nichts erkennen und auch noch nichts sagen. Als der Lockvogel jetzt den Weg entlang geht und in Höhe der Position des Mannes ankommt, bleibt der Verdächtige scheinbar zunächst in geduckter Haltung.
Aber die Beamtin hört nichts über Funk. Die ist total taub, die weiß nicht, was passiert.
Doch, sie hat also zumindest diese verdächtige Beobachtung gehört und hat sie im Hinterkopf. Sie weiß natürlich nicht genau, wo ist das, an welcher Stelle. Sie weiß nur, auch ich muss jetzt in Hab-Acht-Stellung sein. Als die Beamtin diese Position dieses Verdächtigen im Gebüsch einige Meter passiert hat, folgt der Verdächtige plötzlich der Beamtin und zwar nach wie vor in abgeduckter Haltung. Das heißt also so in Knieposition. Er kniet und geht dabei quasi im Gebüsch einige Schritte parallel zur Beamtin. Man kann das eigentlich sehen, indem sich das Gebüsch oder das Grün bewegt. Also eigentlich jetzt eindeutig, diese Person verfolgt den Lockvogel. Auch einige der abgesetzten Observanten können jetzt erkennen, dass sich da etwas im Gebüsch auf Höhe der Beamtin bewegt, und zwar entlang des Weges. Also, wer verhält sich so, wenn nicht der Täter?
Jetzt habe ich eine Ankündigung zu machen, auf die Ralf und ich sehr stolz sind. Wir gehen jetzt auch live. Wir haben einen Starttermin, das ist der 29. März in Hamburg. True Crime Hamburg live erleben. Das ist unsere Premiere. Wir haben uns einen ganz speziellen Fall ausgesucht. Also es wird kein Fall sein, den ihr bereits bei uns im Podcast gehört habt. Und ihr erwartet natürlich exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit, wie ihr es gewohnt seid. Ihr habt auch die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen, dabei zu sein und ja, auch mal Ralf zu erleben, wie der ist. Denn eines kann ich tatsächlich sagen, jetzt mal unabhängig davon, ob wir befreundet sind oder nicht, es ist schon wirklich unfassbar, mit was für Informationen, auch mit was für einer Erfahrung dieser Mann diese 44 Jahre bei der Polizei erlebt hat. Von daher ist das wirklich, wenn ihr dafür euch interessiert, ganz, ganz spannend. Die Ticketinfos, die gibt es auf ndr.de/truecrimehamburg. Alles sieht danach aus, als sei man dem Täter auf den Fersen. Springt der Täter gleich aus dem Gebüsch und fällt den Lockvogel an. Ein Lockvogel, der eigentlich für den Einsatz gar nicht vorgesehen war, ein älterer Lockvogel. Zieht er ihre Kleidung über den Kopf und versucht sie zu vergewaltigen. Die Einsatzkräfte müssten jetzt tatsächlich mit allem rechnen. Doch dann hört das Rascheln plötzlich auf.
Ja, es herrscht zunächst absolute Verwirrung. Niemand weiß, wo der Mann plötzlich geblieben ist. Hat er sein Vorhaben abgebrochen? Sind wir als Team aufgeplatzt? Hat er was bemerkt? Das MEK-Kommando schwärmt jetzt aus und sucht nach dem Mann. Über Funk ist es, und das ist normal in solchen Situationen, zunächst völlig still. Die Zeit läuft, man hört die Sekunden dahinrennen. Es ist ein kleiner Wettlauf. Dann ein Funkspruch: Hab die Person auf A, was so viel heißt wie: Ich habe die Person im Blick. Er geht schnellen Schrittes weg vom Tatort, heißt es. Dann ertönt über Funk: Täter festgenommen. Der Mann liegt kurz darauf am Boden, die Handschellen klicken.
Das bedeutet Festnahme. Ralf, wer ist der Mann da am Boden?
Er ist ein Jugendlicher, wir nennen ihn hier Maurice B. Er ist noch nicht mit Straftaten registriert, was bei dieser Tatbegehung eigentlich für uns eine ziemliche Überraschung darstellt. Erklärt jedoch, warum die bisherigen Ermittlungen zu nichts geführt haben, warum wir ihn nicht in den Akten hatten, warum wir nichts über ihn gefunden haben.
Kein Wunder also, dass die Opfer ihn auch nicht in der Lichtbildkartei gefunden haben.
Genau. Vor Ort bestreitet der Mann dann auch etwas mit der Sache zu tun zu haben. Man darf gespannt sein, wie er sein Verhalten und seinen Aufenthalt im Gebüsch seitlich des Wanderweges erklären will. Er wird also zum Landeskriminalamt gefahren für weitere Maßnahmen. Dazu gehört auch die Vernehmung. Und das LKA sitzt damals noch im alten Polizeipräsidium am Berliner Tor.
Ralf, also was haben die Beamten jetzt wirklich gegen ihn in der Hand? Reicht das Beweismittel? Und sind wir mal ganz ehrlich, ihr habt es ja eigentlich darauf angelegt, dass der Täter nochmal tätig wird und die Kollegin von euch anfällt. Das hat er nicht getan. Ist man Hand aufs Herz ein bisschen enttäuscht, weil wenn er sie angefallen hätte, wäre es natürlich deutlich klarer gewesen.
Das stimmt, wenn er sie tatsächlich angefallen hätte, wäre es ein Versuch gewesen, eines Sexualdeliktes. Jetzt könnte ich lange juristische Abhandlungen hier führen. Es gibt Theorien, nach denen würde man sagen, auch das war ein Versuch, auch wenn er abgebrochen hat. Er war schon so nah am Opfer, am potenziellen Opfer. Aus seiner Sicht am Opfer, denn das reicht für den Tatbestand. Aber man muss wirklich sagen, es wäre gut, wenn nicht nur die Beobachtung der MEK-Beamten, sondern auch weitere Beweise jetzt gesammelt werden können, um Maßnahmen gegen den Mann treffen zu können. Nach dem bisherigen Geschehensablauf liegt ein Tatverdacht vor. Das kann man wohl sagen. Wer sich so verhält wie beobachtet, der kann das eigentlich nicht erklären. Man darf nicht vergessen, er hat sich so verhalten wie vorher dreimal ein Täter an gleicher Stelle und auch in der gleichen Art und Weise, im Gebüsch hockend, in Knieposition das Opfer verfolgend. Letztlich hat er sie dann nicht angesprungen, ja, aber alles andere war schon sehr tatnah. Also werden die Beobachtungen der eingesetzten MEK-Beamten zur Akte genommen. Sie werden in einem Festnahmebericht festgehalten und sie belasten letztlich auch den Mann, den ich jetzt als Beschuldigten mal bezeichne. Der Festgenommene muss aber weiter mit Beweisen rechnen, denn es wird jetzt Gegenüberstellungen geben mit den Opfern.
Muss man sich das vorstellen wie im Fernsehen tatsächlich mit diesen Räumen, wo dann dieses Spiegelglas davor ist, wo fünf Leute vorgeführt werden und der Tatverdächtige ist unter denen?
Ja, man muss sich jetzt entscheiden, will man so eine Gegenüberstellung machen, macht das Sinn? Das kommt auch ein bisschen auf die Wahrnehmung der Opfer an, was die sich zutrauen. Oder macht man eine Wahllichtbildvorlage, dann packt man 9 Fotos von 9 gleich oder ähnlich, sehr ähnlich aussehenden Menschen, also das Gesicht wird dann abgebildet, auf einen Bogen und legt den Opfern vor und fragt eben, erkennen Sie eine der Personen als den Täter wieder? Weiterhin haben wir ja Sekretspuren, das heißt also, dass der Täter auch damit rechnen muss, dass diese Speichelprobe, die bei ihm dann genommen wird, oder Blutprobe, dass die verglichen wird mit den Sekretspuren und es da zu einer Übereinstimmung kommt, was auch nur ein Indiz ist, weil das DNA-Kapitel ja noch weitergeschrieben wird, erst in Zukunft. Und es kommt zu einer Durchsuchung seiner Wohnung, denn der Tatverdacht reicht, um seine Wohnung zu durchsuchen, das haben wir damals auch gemacht. Und wir haben natürlich nach Kleidungsstücken gesucht, die der Mann bei den vorangegangenen Taten getragen haben könnte. Und letztlich sollen damit Untersuchungen auf Fasern durchgeführt werden. Und dann soll es einen Vergleich geben mit den an den Opfern bzw. an der Opferkleidung gesicherten Fasern, den sogenannten Mikrofasern. Und ja, auch da soll nach Übereinstimmung geschaut werden.
So könnte ja dann doch einiges gegen ihn zusammenkommen. Es dürfte also eng werden für den Mann, oder?
Ja, das würde ich schon sagen, wenn man die Beweise Indiz für Indiz sammelt mit dem, was jetzt die Kräfte beobachtet haben, dann ist das schon einiges, was zusammenkommt. Aber letztlich muss man dann auch sagen, man muss dann ja einen Haftbefehl beantragen. Untersuchungshaft ist das Ziel. Hier muss man sagen, besteht sicherlich Wiederholungsgefahr bei so einem Triebtäter, aber eben auch Fluchtgefahr. Also da könnte es schwierig werden, wenn man wirklich nur die Beobachtung der MEK-Kräfte hätte. Also mit weiteren Beweisen würde ich sagen, ist man schon auf der sicheren Seite. Dringender Tatverdacht, den braucht man für einen Haftbefehl. Insofern wären weitere Beweise von großer Bedeutung.
Die Ermittler sind nun gefordert. Auf der Dienststelle konfrontieren sie jetzt den Verdächtigen mit den Verdachtsmomenten gegen ihn. Das alte Polizeipräsidium am Berliner Tor, dieses wirklich hässliche Hochhaus. Ich weiß nicht, hast du es geliebt?
Also es ist... Also viele haben es geliebt, weil es zentral liegt.
Aber vom Gebäude her war das wirklich jetzt nicht die allergrößte Leistung.
Das ist es, genau.
So. Maurice sagt aus, denn er wird dort auch vernommen. Gesteht er die Taten?
Ja, also nach einiger Zeit, auch nach den Vorwürfen, die man ihm macht, sagt er, er sei der gesuchte Täter. Und was ich interessant finde und damals schon interessant fand, er wirkt irgendwie erleichtert. Das hatte so das Gefühl, dass ein großer Druck von ihm abzufallen schien. Mir hat das damals gezeigt, dass der junge Mann seinen Trieb vielleicht auch als Last empfunden hat. Und mit dem Geständnis sind dann, ja, glaube ich, eindeutig genug Beweise da für den dringenden Tatverdacht, den man braucht, um einen Haftbefehl zu beantragen. So wird der Beschuldigte dann also einem Haftrichter zugeführt und der ordnet schließlich auch Untersuchungshaft an.
Für die Ermittler beginnt die weitere Ausarbeitung des Falles. Die Zeit drängt. Es wird bald eine Haftprüfung geben. Bis dahin müssen dann die offenen Spuren und Fragen geklärt werden und es muss allen nachgegangen werden.
Genau, ich habe damals die Opfer erneut aufsuchen müssen und aufgesucht. Dazu habe ich eine Wahllichtbildvorlage erstellt, also 9 Lichtbilder, 1 davon vom Beschuldigten und 8 andere ähnlich aussehende Personen. Und ja, jetzt kommt es eben auf die Ähnlichkeit der Fotos an, damit das auch gute Beweiskraft hat. Und die ist dann den Opfern gezeigt worden. Und letztlich ist er tatsächlich auch von einem Opfer wiedererkannt worden. Also insofern kann man sagen, hier ist schon ein Indiz mehr gesammelt worden. Dann waren da die Sekretspuren, von denen ich schon gesprochen habe. Auch da kam es zu einer Übereinstimmung, Blutgruppe und Unterblutgruppen. Das heißt also ein weiteres Indiz zusätzlich für seine Täterschaft. Und schließlich haben wir auch bei der Durchsuchung der Wohnung Kleidung gefunden, die wir dann im Rahmen des Leitspurensystems untersucht haben. Und auch dort kam es zu Übereinstimmungen. Also insgesamt kann man sagen, waren da einige Spuren, einige Beweise zusammengetragen. Aber es ist auch wichtig, so viele Beweise wie möglich zu sammeln. Denn letztlich kann ein Geständnis auch immer irgendwann widerrufen werden.
Die nächste Haftprüfung hatte die Fortsetzung der Untersuchungshaft zum Ergebnis. Eine wichtige Frage ist ja noch, ob die Serie jetzt nach der Festnahme auch tatsächlich beendet ist.
Ja, das ist, finde ich, auch eine der wichtigen Fragen, die sich nach so einer Festnahme stellt. Denn wenn nicht, dann ist das Problem nicht gelöst. Und wenn nicht, dann ist auch wackelt möglicherweise eben auch der Verdacht gegen den Festgenommenen, gegen den Beschuldigten. Also in so einem Fall können wir hier sagen, dass die Serie nicht weitergegangen ist. Es kommt zu keinen weiteren Taten im Tessenow-Weg.
Gott sei Dank.
Mit dieser Aufklärung wird nicht nur eine Serie mehrerer Vergewaltigungen vor Gericht gebracht, sondern auch eine große Gefahr für viele Frauen abgewehrt. Das ist, wie ich finde, ein wichtiger Erfolg.
Absolut.
Aber die Ermittlungen sind damit noch nicht am Ende.
Am 22. April 1989 startet ihr einen Aufruf in verschiedenen Medien. Ihr sucht nach ähnlichen Taten und weiteren Geschädigten. Frauen, die bei ähnlichen Taten Opfer eines Sexualtäters geworden sind. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, ob die Dunkelziffer vielleicht ein bisschen höher ist. Vor allem im Umfeld des Tatortbereichs werden Frauen gebeten, sich bei euch zu melden. Und hierauf gibt es aber keine neuen Hinweise. Und nun holt Maurice aber seine Vergangenheit ein.
Ja, im Rahmen der weiteren Ermittlungen ist es gelungen, den Beschuldigten weitere Sexualtaten aus den Jahren 87 und 1988 nachzuweisen. Zwei davon ganz in der Nähe in den Grünanlagen der City Nord. Diese Taten, das muss man wissen, geschahen zeitlich vor den Vergewaltigungen im Bereich Tessenow-Weg und sie waren durch gewaltsame sexuelle Berührung gekennzeichnet, ohne dass es zu einer Vergewaltigung kam. Das hat uns gezeigt, dass der Täter sich in seinem kriminellen Verhalten gesteigert hat. Also die Frage, was wäre gewesen, wenn wir ihn nicht hätten festnehmen können?
Am 20. Februar 1990 verurteilt das Landgericht Hamburg den Beschuldigten wegen Vergewaltigung in drei Fällen. Eine davon wegen sexueller Nötigung, in fünf weiteren Fällen davon drei versuchte Taten zu 2 Jahren und 3 Monaten Jugendstrafe. Ralf, wie schätzt du dieses Urteil ein? Es klingt für mich eigentlich sehr, sehr milde.
Naja, der Beschuldigte wurde nach Jugendrecht beurteilt. Und er war geständig. Im Jugendstrafrecht spielt der pädagogische Gedanke eine vordergründige Rolle. Das heißt also, der Erziehungsgedanke soll im Vordergrund stehen.
Und da spielt es überhaupt keine Rolle, dass die Frauen, die davon betroffen sind, wahrscheinlich ihr Leben lang...
Ja, das muss man gegeneinander abwägen. Jugendliche sollen lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, Regeln zu respektieren. Und das muss man eben abwägen mit der Vermeidung weiterer Taten, dem Präventionsgedanken, man will Rückfälle vermeiden. Also diese Verfahren finden sowieso ohne Öffentlichkeit statt, zum Schutz der Jugendlichen. Deshalb kann man an dieser Stelle, und das möchte ich auch nicht, keine weiteren Details nennen. Also wenn man sich die Summe der Taten anguckt und auch die Schwere, es handelt sich immerhin um mehrere Vergewaltigungen, dann kann man über ein zu mildes Urteil diskutieren. Aber letztlich ist der Beschuldigte auch bisher unbestraft gewesen. Also das alles muss man in die Waagschale werfen. Und ehrlicherweise, ich bin kein Richter und deswegen bewerte ich das Urteil nicht.
Der Fall lehrt, dass polizeiliche Entscheidungen unter Druck eine feine Balance brauchen, Risiko für Beamte und Öffentlichkeit abzuwägen gegen den schnellen Handlungsbedarf. Das gehört zur Kernaufgabe der Ermittler. In Serienverbrechern ist Mustererkennung zentral, denn nur die Verknüpfung mehrerer Taten erlaubt es, nämlich gezieltere Maßnahmen und vor allen Dingen schützt potenzielle weitere Opfer. Die DNA-Analyse war 1989 technisch noch in den Kinderschuhen. Heute ermöglichen Datenbanken und fortgeschrittene Forensik wesentlich verlässlichere Ergebnisse. Spuren an Textilien, Zeugenwissen und Lichtbilder waren damals unverzichtbar. Doch sie benötigen Kontext, Vergleichsmaterial und rechtliche Entscheidungen, wann genug Beweise vorliegen. Dieser Fall heute betont zusätzlich die Bedeutung einer traumasensiblen Opferbetreuung und einer verantwortungsvollen Informationspolitik, um Vertrauen in Behörden zu stärken, statt Angst zu schüren.
In der nächsten Folge sprechen wir über einen Fall, der wie aus dem Nichts ans Tageslicht gekommen ist. Wie in einem Edgar Wallace-Drehbuch wird plötzlich eine skelettierte Hand im Alsterfleet entdeckt, mitten in der Hamburger City. Wir bringen euch die Arbeit von Polizeitauchern näher, sprechen über ihre heute hochmoderne Ausrüstung und zeigen euch, wie akribisch die Spurensicherung arbeitet und so Unsichtbares wieder sichtbar machen kann.
Und wenn ihr Fragen an uns habt oder Anregungen, dann gerne her damit. Die E-Mail-Adresse steht in der Folgenbeschreibung oder schreibt gerne einen Kommentar und lasst eure Bewertung da. Wir würden uns sehr freuen.
Wir lieben euer Feedback.
Absolut. Und wenn ihr uns in der ARD Audiothek abonniert, dann hört ihr die neuen Folgen immer schon 2 Wochen früher. Natürlich gibt es uns danach dann auch immer dort, wo es Podcasts gibt. Bleibt sicher, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Mehr Infos auf ndr.de/truecrimehamburg.